Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Guten Tag, mein Name ist Markus Thomas. Ich bin Inhaber und Gründer von Xenix. Wir sind ein Haus, das sich auf die Analyse und das Rating von ETFs spezialisiert hat und jährlich unter anderem in München die ETF Awards veranstaltet.
Ja, mein Name ist Peter Heinrich und Sie hören schon im Hintergrund, hier ist ganz schön was los. Also wenn Nebengeräusche sind oder der Caterer hier noch Geräusche hat, nicht wundern. So ist es bei Awards. Da geht's manchmal turbulent zu. Xenix ETF Award 2025, heute im Hause der Börse München Gettix. Letztes Jahr war es so ein bisschen, es hat viel geschneit, mal gucken, ob das heute Abend auch noch kommt. Es ist zumindest angekündigt, dann haben wir noch ein spannendes Wetter, noch ein Event. Wer sind denn die Qualitätssieger 2025 und was sind Qualitätsgewinner?
Wie ich eingangs gesagt hatte, wir raten, bewerten also jeden ETF, der in Deutschland ein Börsenlisting hat und analysieren im ersten Schritt den Index, im zweiten Schritt die Transparenz des ETF-Anbieters und seines Portfolios und dann auch im Zeitablauf die sogenannte Tracking-Differenz, also wie genau ist die Nachbildung nach Kosten durch den ETF des abzubildenden Index. Und wir achten zusätzlich darauf, dass auch der ETF an den verschiedenen deutschen Börsen regelmäßig gehandelt wird, sodass Liquidität für ETF-Anleger gegeben ist und auch niedrige Spreads, das heißt günstige Einkaufskurse für den Anleger vorliegen. Und aus diesem breiten Analyseansatz, der sehr datengetrieben ist, klassifizieren wir die ETFs in 5 Qualitätsklassen. 5 ist die beste Bewertung, die wir sehr selten vergeben, weil es auch eine Stabilität verlangt und eine gewisse Kontinuität. Also mindestens 3 bis 5 Jahre sollte ein ETF am Markt sein. Heute zeichnen wir bei Aktien, Anleihen und Geldmarkt und einem Dividenden-ETF den jeweils besten ETF in seiner Vergleichsgruppe aus, gemäß unserem Rating. Das sind die Qualitätssieger.
Der Xenix ETF Award 2025. Wer sind die Preisträger eines innovativen ETF-Newcomer?
Da haben wir in diesem Jahr eine ganze Reihe von innovativen Newcomern. Ich starte mal mit der Anleihenseite. Da gibt es beispielsweise einen US-Staatsanleihen-ETF, der nur Staatsanleihen mit einer Mindestrestlaufzeit von 25 Jahren berücksichtigt. Das ist interessant für Anleger und auch Portfoliomanager, die erwarten, dass die Zinsen beispielsweise in nächster Zeit stark sinken werden. Dann haben wir auch einen Corporate Bond ETF mit einer kurzen Restlaufzeit von ungefähr 1 Jahr, der Banken ausschließt als Emittenten. Das heißt, hier geht es eigentlich um die Industrieunternehmen, die Anleihen begeben, wo man sagt, da ist eine höhere Stabilität gegeben als vielleicht bei der ein oder anderen Bank und man möchte nicht zu konzentrierte Risiken, weil Banken ungefähr 40% am Anleihenmarkt ausmachen für Unternehmensanleihen. Das ist also eine gezielte Ergänzung für Leute, die Banken bewusst geringer in ihrem Portfolio vertreten haben wollen auf der Anleihenseite. Auf der Aktienseite, ich gehe jetzt nicht die ganze Palette durch, wir haben 3, 4 oder 5 Aktien-ETFs, Entschuldigung. Bei den Aktien möchte ich 2 Produkte herausheben, das ist so ein gewisser Trend. Das erste Produkt ist MSCI World ex USA. Und man muss wissen, dass USA ungefähr 2/3 der Marktkapitalisierung weltweit darstellt bei Industrieländern. Also bekomme ich das Drittel der Industrieländer, die nicht USA-Titel sind. Das kann für den ein oder anderen Anleger interessant sein, ist auf jeden Fall eine Innovation gemäß unserer Datenbank. Die zweite Innovation ist ein Equal Weight Konzept auf den MSCI World. Da muss man wissen, dass der MSCI World 1400 Titel aus über 20 Industrieländern vereint und bei einem Equal Weighting bedeutet das, dass jeder Titel von Apple fast an der Spitze bis runter zu kleineren Titeln gleich gewichtet wird. Die Idee dahinter ist, dass man sich weniger abhängig macht von den großen marktkapitalisierten Unternehmen und das kann wiederum auch für den ein oder anderen Anleger interessant sein. Meiner Ansicht nach muss man aber berücksichtigen bei diesen beiden Ex-Konzepten, es sind Ergänzungs-ETFs, die also ein Kernportfolio temporär ergänzen können, aber sie eignen sich weniger als ein Basisinvestment, das man vielleicht jahrelang als Anleger mit einem Sparplan bespart.
Nächste Kategorie, also für 2025 haben Sie auch wieder 2 Special-ETFs-Award vergeben. Wer sind die Preisträger und ja, auf welcher Grundlage haben Sie die beiden Spezialpreise ausgezeichnet und vergeben?
Bei den Spezialpreisen haben wir zwei ganz unterschiedlichen Kategorien. Wir haben die Deka ETF Fondsgesellschaft ausgezeichnet für ihr ETF Reporting. Was bedeutet das? Die Deka, das ist die Fondsgesellschaft der deutschen Sparkassen, bietet mehr als 50 ETFs an. Geldmarkt-ETFs, Anleihen-ETFs, Aktien-ETFs. Überwiegend Basisprodukte, die auch von Banken gekauft werden und nicht nur von Privatanlegern. Und die Sparkassen erhalten hier von der Deka ein spezielles Sparkassenreporting beispielsweise, und alle Privatanleger erhalten auch alle Informationen in Excel-Dateien auf der Webseite kostenfrei zum Download. Das heißt, man hat eine extrem hohe Transparenz, was sich in den ETFs befindet, und hat gleichzeitig die Informationen jederzeit verfügbar, wenn ich ein Vermögensverwalter wäre und selbst ein Reporting erstellen möchte, welche Titel gerade mit welcher Gewichtung irgendwo enthalten sind. Also es ist das beste Reporting aus jeder Perspektive und es ist umfassend. Man kann sagen, es ist die Benchmark, deshalb vergeben wir zum dritten Mal den Spezialpreis an die Deka. Wir können sagen, viele andere ETF-Anbieter sind in einigen Bereichen fast genauso gut, aber niemand ist in allen Reporting-Bereichen so gut wie die Deka.
ETF Awards, kann man ja auch sagen, ist gleich eine Qualitätsauszeichnung.
Entschuldigung, Peter, dass ich dich unterbreche. Ich muss noch den zweiten Spezialpreis der Vollständigkeit halber
nachliefern.
Entschuldigung, ich hatte zu lange ausgeholt für die Deka. Hier handelt es sich um einen Core-ETF, also ein Kerninvestment für Privatanleger vom Anbieter Franklin Templeton auf den FTSE Developed Index. Und Developed Index bedeutet eigentlich das gleiche wie World Index beim MSCI World. Das heißt, es werden die 25 größten Industrie- und Schwellenländer zusammengefasst. Hier ist die Besonderheit, dieser Developed Index von FTSE hat rund 2000 Aktien, also rund 600 mehr als der MSCI World. Es gibt also auch eine kleine Small-Cap-Komponente. Und teilweise können ein, zwei Länder anders gewichtet sein. Zum Beispiel Polen ist beim FTSE World als Industrieland schon klassifiziert, genauso Korea. MSCI World ist da etwas defensiver. Also für Anleger, die eher breiter aufgestellt sein wollen als der MSCI World, meines Erachtens eine gute Wahl. Und Franklin Templeton hat sich diesen Spezialpreis verdient, weil sie das billigste Produkt mit 0,09%, also 9 Basispunkten Total Expense Ratio pro Jahr anbieten. Das ist momentan das günstigste Angebot für einen Standard-ETF. Deshalb die Auszeichnung, und wir werden in den nächsten Jahren beobachten, wie gut die Nachbildungsgenauigkeit ist, so ob es dann auch dieser ETF für die Qualitäts-Awards in der Zukunft in Frage kommt.
Manche Marktbeobachter sehen in ihren ETF-Awards mittlerweile so eine Art Testinstanz für ETF-Qualität. Ja, würden Sie auch zustimmen?
Ja, das ist eigentlich das Fernziel, das wir haben, dass die Anleger auf unsere Preisvergaben, insbesondere bei den Qualitäts-ETFs, achten, aber sich auch die Newcomer anschauen und prüfen, könnte es eine Ergänzung sein. Und wie gesagt, wir sind ein Filter, überwiegend ein Qualitätsfilter. Wir sind objektiv, wir sind neutral und wir versuchen, die Produkte, die sehr unterschiedliche Namen haben, vergleichbar zu machen und eine Vergleichbarkeit herzustellen. Und wir denken, gerade wenn es sich um Kernprodukte handelt, die eine ausgezeichnete Qualität haben, können dann anschließend die Anleger sich die Produkte nochmals genauer anschauen und vielleicht schon mit ihrem bestehenden Portfolio vergleichen. Und daher hoffen wir wirklich, dass wir so eine Art Testinstanz werden, auch für Privatanleger. Wir bieten eigentlich ein institutionelles Research, das in den Sternen so kompakt und praktisch zusammengefasst ist und genauso auch mit den Awards, dass es jeder Privatanleger nachvollziehen kann. Und das ist uns auch wichtig, die Nachvollziehbarkeit.
Die Popularität von ETFs, sie wird ja häufig eigentlich immer begründet mit, naja, ist günstig, also mit der relativ geringen Kosten, die bei den ETF da drauf sind. Welche Rolle spielen die Kosten eines ETFs bei Ihrem ETF-Rating und den darauf basierenden Qualitäts-ETF-Awards?
Das ist ein guter Punkt. Die Kosten bestimmen zu einem großen Teil die Abweichung des ETFs, seiner Wertentwicklung zum Vergleichsindex. Und diese Nachbildungsgenauigkeit ist ein Qualitätskriterium. Und seit 2019 gibt es auch die sogenannten Transaktionskosten innerhalb des ETF-Portfolios. die heißen technisch Transaktionskosten und die muss man zum Total Expense Ratio der Gesamtkostenquote hinzuzählen. Dann hat man ein vollständiges Kostenbild. Aber ETF-Anbieter haben auch einen anderen Steuersatz als Privatanleger und in den Indizes werden eigentlich Steuersätze verwendet, die für Privatanleger gelten. Das heißt, es besteht auch für ETF-Anbieter die Möglichkeit, zugunsten der Anleger die Steuern zu optimieren im Verhältnis zum berechneten Index. Das heißt, diese Quelle Steueroptimierung, geringe Transaktionskosten und niedrige Total Expense Ratio bestimmen die Abweichungsdifferenz. Und grundsätzlich kann man sagen, es ist fast nie der günstigste ETF auch der beste nach unserem Qualitätskatalog. Aber wenn ich der teuerste ETF in einer Vergleichsgruppe bin, erhalte ich fast nie einen Qualitäts-Award, weil der Rucksack der Kosten im Vergleich zu meinen Mitwettbewerbern einfach zu groß ist. Also Kostenkontrolle ist ein wichtiges Element für Privatanleger, aber es sollte nie das alleinig entscheidende Kriterium sein, wenn ich einen ETF auswähle.
2025 gibt es ein Jubiläum. Ja, da feiern ETFs den 25. Geburtstag. Also welche Art von ETF-Neuauflagen erwarten Sie eigentlich für 2025?
Das ist schwer zu sagen. Grundsätzlich glaube ich daran, dass die Anleihen-ETFs noch weiter sich ausdifferenzieren werden, wie wir es in diesem Jahr gesehen haben mit den Varianten mit einer sehr langen Restlaufzeit oder mit einer extrem kurzen Restlaufzeit, aber ohne den Bankensektor beispielsweise. Da gibt es noch viele Differenzierungsmöglichkeiten. Die andere Seite ist, es gibt ganz viele breite Marktindizes wie den MSCI World, den FTSE Developed. Aber für viele Anleger sind natürlich auch immer noch Konzepte wie der DAX 40 sehr greifbar oder der Dow Jones Industrial 30 Index. Eigentlich der Klassiker, den es auch noch mit zwei ETFs am Markt gibt und der sich von der Performance sehr erstaunlich gut in den letzten Jahren geschlagen hat. Also es kann auch interessant sein, für die ETF-Anbieter noch ein paar Blue-Chip-Konzepte aufzulegen, wie wir es alle mit den Eurostoxx 50 ETFs kennen. Weil diese Blue Chips haben den Vorteil, dass alle Titel, die im Index enthalten sind, extrem liquide sind. Das heißt, die Handelskosten sind günstig und wenn die Handelskosten günstig sind, greifen in der Regel nicht nur Privatanleger, sondern auch Profis zu. Und das stellt dann sicher, dass ich einen konzentrierten ETF habe, den ich aber auch jederzeit kaufen und verkaufen kann. Deshalb erwarte ich, dass es auch noch mehr Blue Chip Konzepte geben wird, die aus den bestehenden breiten Indizes sich die größten Stücke herausschneiden, weil es, wie gesagt, für bestimmte Anlegergruppen viel wichtiger sein kann, hier ein konzentriertes Portfolio zu haben, was extrem liquide ist.
Was würden Sie sich von den Banken und Brokern für 2025 wünschen, also mit Blick auf ETFs?
Wir haben ja vorher mit dem Herrn Dr. Ertl gesprochen, der immer unser Veranstaltungspartner ist für die ETF Awards hier in München. Und er hat ja angekündigt, dass er weitere Banken, die den ETF-Handel betreiben, als Partner der Börse GETEX gewinnen wird in Kürze. Und das ist gut, wenn mehrere Banken Preise stellen. Dann ist das genauso gut, wenn Sie in Ihrem Ort mehrere Autohändler haben. Dann können Sie die Preise vergleichen für Neuwagen, für Gebrauchtwagen. Und das Gleiche gilt im Prinzip auch für den ETF-Markt. Das heißt, zum Ökosystem gehört ETF, gehört die Börse essentiell dazu und die Börsenhändler, weil die sind sozusagen diejenigen, die den Privatanlegern uns die ETF-Teile an der Börse besorgen, bevor sie dann ins Depot eingebucht werden. Und je mehr Wettbewerb es dort gibt, desto besser für das Ökosystem, desto besser für uns als Privatanleger.
Ja, auch ein schönes Beispiel mit dem Vergleich der Autohändler. Man hört ja immer, ja, mach Fonds sparen, leg dann ETF rein. Man braucht ja die Namen gar nicht nennen. Der Welt ETFs und Co. Fang damit an, liebe Anleger. Gibt es eine zu starke Konzentration auf ETFs und, ja, es gibt ja diesen Trend auch immer, sind nachhaltige ETFs eigentlich überhaupt noch gefragt?
Ja, also es gab einen Hype, kann man sagen, das wurde auch durch die Regulierung getrieben. Manche Anbieter bieten auch nur noch nachhaltige Aktien- und Anleihen-ETFs an. Es gibt aber schon immer, denken Sie an die kirchlichen Anleger und bestimmte Stiftungen, die ethische Grundsätze haben, schon in ihrer Stiftungsakte, die ausschließlich nachhaltig oder ethisch investieren wollen. Das heißt, es ist gut, dass es einen Regulierungsrahmen gibt. Es ist nicht gut, wenn es nur noch ESG-ETFs gibt. Das heißt, der gesunde Mittelweg, denke ich, wird früher oder später da auch von der Industrie eingeschlagen. Zu viele ETFs würde ich nicht sagen, weil die Stärke des ETFs-Marktes ist, dass er wettbewerbsintensiv ist. Mhm. Und diese Wettbewerbsintensivität drückt sich darin aus, dass es auch immer wieder mal ETFs gibt auf klassische Märkte, die noch einen deutlichen Tick günstiger sind in der sozusagen annoncierten Total Expense Ratio. Tatsächlich können sie dann nicht immer genauso günstig sein. Das muss man, wie gesagt, im Auge behalten im Zeitablauf. Aber die ETF-Branche ist innovativ, wettbewerbsintensiv, das heißt, dieser Preiswettbewerb besteht und es gibt auch einen Qualitätswettbewerb, der oft zu wenig beachtet wird. Das ist eines unserer Ziele, dass wir diesen Qualitätsfaktor immer herausstreichen. Und es gibt zu viele ETFs, die nicht zum Kern eines Portfolios gehören. Das heißt, ich würde mir wünschen, dass jeder ETF-Anbieter Produkte an den Markt bringt, die jeder Anleger gebrauchen kann und dann zusätzlich Spezialprodukte. Manchmal gibt es aber Anbieter, die sich nur auf Spezialprodukte fast mit institutionellem Charakter versteifen. Das führt dann zu dieser extremen Unübersichtlichkeit. Aber auf der anderen Seite, wir schaffen Vergleichbarkeit, wir schaffen Übersichtlichkeit, indem wir die ETFs in verschiedene Gruppen klassifizieren. Da werden wir in der Zukunft auch dran arbeiten, dass das für Privatanleger nutzbar ist, um ein Portfolio zusammenzustellen mit 2 ETFs oder 4 ETFs. Ich plädiere dafür Einfachheit, mit dem man dann auch regelmäßig spart. Und letzter Satz, zu wenige Anleger haben Anleihen-ETFs in ihrem ETF-Sparplan. Statistiken zeigen, das sind weniger als 5%. Und in einem Zinsumfeld, wo man vereinfacht gesagt weltweit ungefähr 4% Zinsertrag pro Jahr bekommen kann, ist das ein Schritt, den viele Anleger noch gehen müssen und meiner Ansicht nach gehen sollten, um ein stabileres Portfolio für ihre Zukunft aufbauen zu können.
Xenix ETF Awards 2025, Herr Dr. Thomas, danke Ihnen.
Danke, Peter Heinrich.
Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger.